Schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf, heute hier in Gais. Vielleicht kann man gerade die Folie einblenden. Vielen Dank für die Einführung. Ich habe verschiedene Hüte an. Das ist so. Ich bin ja der Leiter von der Vision Schweiz. Das ist Gemeingründungsarbeit von der FEG Schweiz. Unser Motto ist «Neue Gemeinden für mehr Reich Gottes». Wir wünschen uns, dass wir neue Gemeinden gründen können, damit mehr Reich Gottes sich ausbreiten tut. Hoffnung, die wir dürfen haben, als Kinder Gottes rausgeht in unser Land. Das sind unsere Orte, wo wir tätig sind. Das ist Altdorf, Horf, Kriens, das heisst jetzt neu Luzern Süd. Ilanz, Könitz und Meiringen, das sind unsere Initiativprojekte und unterstützte Projekte, das ist Willisau und Basel Bridgetown Church. Und an all diesen Orten passiert immer wieder Bewegendes, wie Menschen zu Jesus kommen. Ich denke gerade auch in Basel, durch die Arbeit von Roli und seinem Team, wie hier einfach auch Aufbrüche stattfinden, Menschen wirklich verändert werden. Oder in Ilanz, wo jetzt nach langem wieder mal einige Taufen können, durchgeführt werden, Menschen, die spontan sagen, ich folge Jesus nach, ich lasse mich taufen. Das ganz kurz, ich könnte auch viel, viel mehr erzählen. Wer mehr will, die erfahren einfach über die Vision Schweiz, über das, was an den einzelnen Orten geht. Wir haben immer ganz kurze Geschichten und Gebetsanliegen. Das nennt sich Newsletter, der wird per E-Mail verschickt. Wer das gern wünscht, kann sich hier eintragen auf dieser Liste und dann bekommt ihr hier einfach die Informationen zugestellt. Dann bin ich ja selbstständig mit Prospektiva, wie es gesagt wurde, wo ich Einzelpersonen, Pastoren, Teams, Gemeindeleitungen, aber auch Kleinunternehmer beraten, begleiten tue. Auch das ist etwas, wo mir eine Leidenschaft ist von mir und wo ich einfach immer wieder auch erlebe, wenn ich Menschen begegne in 1:1 Beratungen und sehe, wo sie stehen, was sie beschäftigt, wo sie auch anstehen, vielleicht von ihrer Persönlichkeit, ihnen dort können zur Seite stehen und Rat weiterzugeben, wie sie es brauchen tun. Das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ich beschäftige mich stark einfach auch mit Menschen, die anders sind als alle anderen, die andere Denkmuster und andere Verhaltensmuster haben, die von sich sagen, eigentlich passe ich nicht in den Kontext hinein, wo wir drinnen leben. Mir ist es nicht wohl, aber sie wissen nicht, warum das so ist. Da redet man in der Psychologie von Neurodiversität. Menschen, die einfach divers, anders unterwegs sind. Mit ihnen ist alles gut. Aber sie haben vielleicht so Anteile von Asperger oder von Autismus in sich. Wissen das zum Teil nicht einmal. Aber sie spüren, mit mir ist etwas anderes. Und ihnen hier können, zu helfen, auch im Kontext von einer Firma, das ist etwas ganz Wichtiges geworden in meiner Arbeit, wenn wir sehr viele neurodiverse Menschen haben und sie ihren Platz in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt genauso aussuchen. Zu diesem Thema Hoffnungsträger sein in unserer Gesellschaft passt das, denke ich, ganz gut. Ich danke einfach herzlich für die Einladung, dass ich hier sein darf, für die Gelegenheit, mit euch über Hoffnungsträger dürfen nachzudenken. Und das ist nicht einfach nur ein Thema, Hoffnungsträger sein, sondern das ist ein Lebensstil. Das ist nicht etwas, was wir jetzt heute hören und dann ist das wie abgeschlossen, sondern das soll im Leben von uns, aber im Leben von anderen, wenn wir Spuren hinterlassen. Und das ist mehr als nur einfach, wie gesagt, etwas, was man jetzt rasch hört und das war's dann. Ausgehend nehme ich den Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13. Mit dem schließt der Paulus seinen Brief ab. Jetzt muss ich kurz fragen, ist Hochdeutsch besser? Hochdeutsch? Nicht. Einfach bitte sagen, ja? Dann spreche ich gerne Hochdeutsch. Dann mache ich doch Hochdeutsch. Der Gott der Hoffnung, heißt es hier, er erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Der ist kein Pessimist. Er ist kein defizitorientierter Gott. Er ist ein Gott der Hoffnung, das ist sein Wesen. Warum sollte es dann bei seinen Kindern anders sein? Unser Gott, so heißt es hier, er kann alles. Das geht sogar so weit, dass er Anteil von sich selbst auf uns überträgt, nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, er gibt etwas von seinem Wesen in seine Kinder im Heiligen Geist weiter. Und das ist diese Hoffnung. Unser Gott, er hat auch alles. Unser Gott hat den Frieden, heißt es hier. Unser Gott hat die Freude und er hat die Hoffnung im Überfluss. Das alles hat er, das sagt Paulus in diesem wunderbaren Vers. Und das passt sehr gut zu unserem Thema Hoffnungsträger sein in unserer Gesellschaft. Ich gebe eine kleine Übersicht. Voraussetzungen für Hoffnungsträger. Wir werden sehen, dass das Sein, Können und Haben damit zusammenhängt. Jesus als Beispiel für Hoffnungsträger und dann wir als Hoffnungsträger und zum Abschluss Hoffnungsträger sein dort, wo wir sind, als Mandat Gottes. Das erste, Hoffnungsträger sein oder Voraussetzungen für Hoffnungsträger, Trägerinnen. Ich stelle diese drei Begriffe hier einmal in den Raum. Sein, können und haben. In dieser Reihenfolge. Wir leben in einer Gesellschaft, die will haben. Das Haben steht ganz weit oben. Einfluss haben, Macht haben, das Sagen haben. Das können auch materielle Güter sein, die man haben will. Prospekte, Internet, Dinge, die uns täglich ins Haus flattern, die an uns herangetragen werden, die uns sagen, das musst du haben, um Frieden zu haben, um glücklich zu sein oder was auch immer. Einfach Dinge haben zu wollen. Die Bibel hat dafür ein Wort, das nennt sich die Habsucht. Die Sucht, haben zu wollen, ein weit verbreitetes Phänomen. Auch die Wohlstandsverwahrlosung zeigt von dieser Habsucht. Kreditunternehmen, die leben davon, dass Menschen Dinge haben wollen, die sie sich ja eigentlich gar nicht leisten können. Das Haben kommt oft zuerst, zu oberst. Das Haben wollen ist der innere Treiber von vielen Menschen, dass man eben Dinge haben will. Die treiben uns an. Aber ich kann Dinge nur haben, wenn mir die Fähigkeit dazu gegeben ist, damit umgehen zu können. Und das ist das Zweite. Können wir auch mit den Dingen umgehen? Viele Menschen sagen, ich möchte gerne Millionär sein. Eine Million Franken oder mehrere. Vielleicht sind es heute schon mehrere. Wir alle haben fast eine Million. Millionär sein, können wir auch damit umgehen? Es gibt viele Lottogewinner, die sind verarmt, weil sie die Fähigkeit nicht hatten, damit umgehen zu können. Ein schnelles Auto kann man sich vielleicht leisten, aber kann man es auch verantwortungsvoll bedienen und damit umgehen? Jemand möchte eine Stelle haben als Vorgesetzter, aber ist er auch befähigt, diesen Platz auszufüllen? Kann er das? Ein eigenes Geschäft zu führen, eine Boutique, ein Gastrobetrieb möchten viele gerne haben. Die Herausforderungen ist man diesen auch gewachsen? Habe ich die Fähigkeit, die es dazu braucht? Und damit bin ich dann bei der ganz zentralen Frage: Bin ich jemand, der über den notwendigen Charakter verfügt, das auch zu leben? Die innere Stärke, mit Unsicherheiten umgehen zu können, vielleicht in einem Geschäft. Bin ich in meinem Wesen dafür geeignet oder eben nicht? Das stellt sich auch in der Frage der Hauseigentümer. Bin ich jemand, der wirklich ein Haus verwalten kann, oder bin ich lieber Mieter? Das sind unterschiedliche Dinge. Also das Können ist ganz wichtig. Es beginnt also eigentlich beim Sein, geht über zum Können und dann kommt das Haben. Ich drehe das genau um. Zuerst das Sein, dann das Können und dann das Haben. Alles zusammen soll dann eine Einheit sein. Und es wird dann schwierig, wenn Menschen Einfluss haben im Geschäft, in der Politik, und sie können es nicht. Und doch haben sie den Einfluss. Also diese Dinge, die sollten wir einfach durchdenken und auch für uns prüfen. Und ich gebe jetzt Jesus weiter als ein Beispiel eines richtigen, guten Hoffnungsträgers. Das Leben von Jesus war eine Einheit. Ich sehe es einfach, Entschuldigung, wenn ich hier nach hinten schauen muss, um zu sehen, wo wir sind. Das Leben von Jesus war eine Einheit von Sein, Können und Haben. In seinem Wesen verkörpert er die ganze Liebe Gottes. Er ist mit Menschen auf eine liebevolle, empathische, wohlwollende Weise begegnet. Er ist der Gott der Hoffnung. Und die größten Konfrontationen hatte Jesus mit den Religiösen, mit denen, die alles wussten, mit geistlichen, politischen Machthabern, welche die Menschen unter Druck gesetzt haben, welche die Menschen entmutigt haben. Mit diesen Menschen hatte er die größten Konfrontationen. Jesus war in seinem Vater gegründet und es heißt von ihm, und er sagt das selbst: Ich und der Vater sind eins. Das heißt, seine ganze Identität, sein Wesen, wer er ist, das war geklärt. Er wusste ganz genau, wer er ist. Diese Aussage zeigt auch, dass Jesus, Sohn Gottes, selbst göttlich ist. Jesus war damals der Hoffnungsträger Israels und er ist das bis heute. Er ist der Messias für das jüdische Volk und für alle anderen Völker. Und gefestigt im Charakter lebte Jesus fokussiert seinen Auftrag und er ließ sich nicht davon abbringen. Im Weiteren war Jesus mit allen Fähigkeiten ausgestattet, die er brauchte. Also hier sind wir beim Können. Jesus war ein hervorragender Leiter und Lehrer. Ein begnadeter geistlicher Führer. Er konnte Dämonen austreiben. Er konnte Menschen von Krankheiten befreien. Blinde wurden sehend durch sein Können. Er konnte Gefangene aus ihren seelischen Gebundenheiten befreien. Und er konnte noch viel, viel mehr. Sein Wesen war also mit seinem Können direkt verbunden. Und im Weiteren hatte Jesus alle Macht, die er dazu brauchte. Er selbst sagt, oder das ist diese Aussage, dass in ihm alles ist. In ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist das Können. Und jetzt sind wir beim Haben. Jesus sagt: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das heißt, er hat alle Macht. Seine Wesensart, seine Fähigkeiten und seine Macht, die er hat, sind eine Einheit. Sein, Können und Haben gehören zusammen und sind eine abgerundete Sache, sage ich mal. Und jetzt kommen wir zu wir als Hoffnungsträger. Jetzt sehe ich es da. Wir als Hoffnungsträger. Und bei uns sollte das auch so sein. Eine Einheit zwischen Sein, Können und Haben. Ein geklärtes Sein im Heiligen Geist. Davon spricht ja der Römerbrief. Das heißt, wir müssen genau wissen, wer ich bin als Mann, als Frau, als Sohn, Tochter Gottes. Was ist meine Identität? Woher speise ich meine Persönlichkeit? Leite ich sie ab aus meinen Leistungen, aus meiner Herkunft, was da alles schiefgelaufen ist? Oder bin ich fest gegründet in diesem Jesus Christus, der meine Identität durch und durch trägt und prägt? Die Bibel spricht an so vielen Stellen im Neuen Testament von in ihm sein, in Christus sein. Das ist unsere Identität. Ich war schon einige Jahre Pastor, aber diese Frage war nicht geklärt in meinem Leben. Das war schwierig, sage ich euch. Und ich bin Jesus dankbar, dass sie geklärt werden konnte, denn das wäre nicht gut herausgekommen in meinem Dienst. Definiere ich mich aus meinen Minderwertigkeiten? Was bedeutet es, Christ zu sein? Was bedeutet es, Vergebung der Sünden zu haben? Was bedeutet es, den Namen Christ zu tragen? Christ zu sein, in Christus zu sein. Und da möchte ich einen Moment noch stehen bleiben bei diesem Sein, was das bedeutet, versöhntes Leben als Grundlage. Nämlich versöhnt mit Gott, mit der eigenen Lebensgeschichte, versöhnt mit anderen und versöhnt mit eben der eigenen Lebensgeschichte. Beginnen wir bei versöhnt mit Gott sein. Das beginnt bei der Beziehung über Jesus zu seinem Vater, dass ich diese Beziehung über ihn entdecke und leben darf. Das ist die Erkenntnis, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist und dass kein einziges gutes Werk und noch so viel eigenes Bemühen mich näher zum Vater bringt. Das wird niemals funktionieren. Es ist Gnade. Ich habe Befreiung erlebt und ich bin von meiner ganzen Rebellion gegen Gott, meiner ganzen Arroganz Gott gegenüber befreit worden. Die Schuld ist vergeben durch Jesus Christus. Das ist die eine wichtige Grundlage. Eine weitere Grundlage ist, dass ich versöhnt bin mit anderen. Um Versöhnung mit anderen zu erreichen, ist das wichtig, dass man ehrlich ist mit sich selbst. In Konflikten tragen immer mehrere Seiten, mindestens zwei Anteile dazu bei, dass es eben zum Konflikt gekommen ist oder kommt. Und dass man da ehrlich ist, und offen kommuniziert, bereit ist, auch Fehler einzugestehen und Verantwortung zu übernehmen. Und manchmal diese ganz einfachen Worte so schwer fallen. Bei kleinen Kindern mega spannend, wenn sie sich entschuldigen müssen. Es tut mir leid. Das sind manchmal auch für Erwachsene riesengroße Hürden. Wichtig ist einfach das direkte Gespräch mit anderen, um Missverständnisse und Konflikte zu klären und eine gemeinsame Basis für eine gute Beziehung zu schaffen. Es gibt so zwei Formen der Konflikt, des Umgangs mit Konflikt. Man spricht zu wenig oder überhaupt nicht miteinander oder man spricht zu viel und kommt nirgends hin. Aber auch das ist eine wichtige Lebensgrundlage, versöhnt sein mit anderen und dann noch versöhnt sein mit der eigenen Lebensgeschichte. Das erfordert oft viel Arbeit und Zeit und manche sind da so träge oder denken, das ist nicht wichtig. Ich habe immer wieder spannende Seniorenwochen erlebt, wo wir über diese Fragen nachgedacht haben. Versöhnt sein mit der eigenen Lebensgeschichte. Die sagten mir anfangs der Woche, ja, das ist alles, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Ja? Und während der Woche sind Tränen geflossen. Nicht, weil wir rumgenoddert haben in Lebensgeschichten, sondern einfach, weil da Dinge mit Gras überwachsen waren und dann komme ich, Kamel, und mache das frei. Und so ist das oft. Und das soll und ich glaube gerade, das Alter ist geeignet dafür, dass man viel Zeit hat, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, weil da kommen plötzlich Gedanken und Geschichten werden präsent und die können dann vorzu, sage ich mal, einfach bearbeitet werden. Man kann sich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen und versöhnen. Im MyLife-Kurs, den ich sehr gerne anbiete, da macht man genau das, da kommen Menschen an biografische Punkte im Leben, wo sie merken, da ist noch etwas in meinem Leben, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, das ist nicht geklärt vor Menschen und vor Gott und sie können das da tun. Manchmal ist es auch sehr wichtig, professionelle Hilfe zu suchen, um sich hier helfen und auseinandersetzen zu können. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, auf diesen drei genannten Ebenen versöhnt zu sein mit Gott, mit sich selber und mit anderen. Lasst euch versöhnen, ist ein wichtiger Vers oder eine wichtige Aussage auch im Neuen Testament. Dann das geklärte Sein im Heiligen Geist oder besser gesagt, das geklärte Können im Heiligen Geist. Welche Fähigkeiten habe ich von Gott bekommen? Was kann ich gut? Was machst du gut? Was macht dir Freude, Dinge zu tun? Es gibt Dinge, die machen wir einfach nicht gern. Bei mir sind das die Finanzen. Umgang mit Zahlen, da bin ich so froh um Silas. Das ist eine Katastrophe. Ich kann rechnen, wohlverstanden. Aber mich mit einer Steuererklärung auseinanderzusetzen, das braucht Tage. Und manche, die machen das von Herzen gerne. Ich kann das nicht verstehen, für mich macht das keinen Sinn. Aber Gott hat Menschen diese unterschiedlichen Gaben gegeben. Und ich staune immer wieder darüber, was Menschen können und dass sie es gern tun. Und ich sage, das würde ich nie machen. Und das ist das, worum es hier auch ein Stück weit geht. Das zu verstehen, deinen Beruf, deine Schwerpunkte im Leben, die richten sich nach dem, was du von Gott geschenkt bekommen hast, was er dir an Fähigkeiten in dich hineingelegt hat. Das Thema Berufung, das verstehe ich ganzheitlich, holistisch. Jeder von uns füllt seinen Platz im Beruf, in der Kultur, in der Literatur, in der Wissenschaft, in der Kunst irgendwo aus, weil Gott uns zu ganz bestimmten Fähigkeiten damit ausgestattet hat. Jemand ist Ärztin, Spengler, Schreinerin, Landwirt, Landwirtin oder Lehrperson. Warum? Warum? Weil unser Schöpfer diese Fähigkeiten in die Menschen hineingelegt hat, in alle Menschen. Es geht bei diesem Thema um das geklärte Können im Heiligen Geist, nicht nur einfach um Christen, aber ganz besonders, dass wir das, was wir können, von Gott anvertraut bekommen haben, im Heiligen Geist tun, in einer guten, dienstbaren Weise. Ich habe eine Tochter, die arbeitete früher in der Virologie, ganz gefährlich, für mich. Und dann sagt sie eines Tages, mich interessiert das nicht, ich wechsle jetzt in die Bakteriologie, auch klein, auch gefährlich. Und ich denke, ja, wo ist denn der Unterschied? Ja, für sie macht das alles Sinn. Und versteht ihr, weshalb Menschen auf ganz bestimmten Gebieten einfach sich spezialisieren, das hat etwas mit ihrem Interesse zu tun, das Gott in Menschen hineinlegt. Wenn ich Menschen begegne, dann sehe ich einfach mehr als nur das, was sie gerade tun. Ich möchte, dass Menschen hineinfinden in ihre Berufung. Können hat sehr viel mit Interessen, mit Begabungen zu tun, mit Beruf. Und hier sind wir an einem spannenden Punkt. Der Beruf ist die Vocatio Dei. Martin Luther hat dieses Wort geschöpft. Beruf hat es so vorher nicht gegeben. Aber die Vocatio Dei, den Ruf Gottes, das hat der Klerus für sich beansprucht. Die Geistlichen, die haben gesagt, wir sind wichtig, wir haben eine Vocatio Dei, einen Ruf Gottes, einen geistlichen Ruf. Und Martin Luther hat diese Vocatio Dei dem Klerus entzogen, dafür hat er Haue gekriegt, das wollte niemand. Und er hat gesagt, jeder Mensch hat eine Vocatio Dei, jeder. Und er hat sie dem gemeinen Volk übertragen. Und das ist das, was mich motiviert in meiner Arbeit. Wir alle, wir haben eine Vocatio Dei, die besagt, dass du einen Ruf Gottes hast, dich von ihm den Platz in unserer Gesellschaft zuweisen zu lassen und dort den Menschen mit den Fähigkeiten, die du hast, zu dienen. Fähigkeiten, die dir von Gott gegeben sind. Ich übertrage auch dir die Vocatio Dei. Es ist nicht eine geistliche Berufung, die nur Pastoren und die vorne stehen haben. Jeder Mensch hat eine Vocatio Dei. Und wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, die Jesus nicht kennen, bin ich mir bewusst, mein Schöpfer hat einen Ruf an diesen Menschen, auch wenn er das nicht weiß. Und ich helfe ihm, da hineinzufinden. Und manchmal werde ich gefragt und habe Gelegenheit, auch über den Glauben zu sprechen. Vocatio Dei ist mehr als nur Job und Geld verdienen. Vocatio Dei ist eine geistliche Aufgabe, dass du in einer geistlichen Art und Weise dein Sein, dein Können und dein Haben auslebst. Du hast die Berufung, Hoffnungsträger, Trägerin an deinem Arbeitsplatz zu sein, in deiner Familie, im Verein, im Schwingerclub, im Chörli, wo auch immer. Und wir haben uns diese Marotten angeeignet, zu trennen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist falsch. Das betrübt den Geist Gottes. Dein Sein in Christus ist untrennbar verbunden mit deinem Können und dann kommst du zum Haben. Ein geklärtes Haben im Heiligen Geist. Mit Haben meine ich ideelle Werte wie diese Zufriedenheit. Diesen Frieden Gottes, diese Freude, eine glückliche Ehe zu haben, das ist durch nichts zu ersetzen. Denn Frieden zu haben, was ist das? Ein so wertvolles Gut. Aber auch reale Werte, wie geschäftlicher Erfolg, Besitz mit materiellen Werten, wie ein Haus, eine Firma, Mitarbeiter. Sein, Können und Haben werden zu einer Einheit im Leben. Und alles zusammen, das bestimmt den Wirkungskreis oder die Kreise, die wir haben. Da komme ich Voraussetzungen oder Hoffnungsträger sein, wo du bist, das ist der Punkt 2 jetzt. Ich kenne deinen Einflussbereich nicht. Keine Ahnung. Aber zwei Dinge weiß ich über dich. Das erste ist, du hast einen Einflussbereich. Und der ist dir von Gott gegeben. Kennst du diesen Einflussbereich? Vielleicht bist du irgendwo in einer leitenden Position, dann hast du Einfluss, hast prägenden Einfluss. Du kannst das Klima im Betrieb, an der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie, das kannst du prägen. Das Klima, das können wir, wir glauben es zwar, wir können es retten, aber du kannst es dort, wo du bist, beeinflussen. Und das Zweite, du bist in diesem Einflussbereich ein Hoffnungsträger, eine Hoffnungsträgerin. Und das sollten wir ernst nehmen. Überleg dir einmal, wo hast du von Gott Einfluss erhalten, den du ausüben darfst? Das ist ein Mandat, das Gott dir anvertraut. Und dieses Mandat Gottes, das sollten wir ganz bewusst annehmen. Ich habe mehrere Jahre auch in der Industrie gearbeitet, es wurde genannt, und ich habe beobachtet, wie es einzelnen Mitarbeitern nicht gut ging. Und ich habe nicht einfach nur versucht, den Job zu machen, die Leistung zu bringen. Ich habe mit denen gesprochen und manchmal habe ich auch mit ihnen gebetet. Weil Gott mir diese Möglichkeiten gegeben hat. Ein Hoffnungsträger sein ist jemand, der in der Lage ist, an dem Ort, wo er sich befindet, eine hoffnungsvolle, zuversichtliche Stimmung zu kreieren. Und das Gebet spielt dabei die wichtigste Rolle und das aktive Mitgestalten. Das heißt, du trägst aktiv zum guten Klima des Miteinanders bei. So habe ich vor vielen Jahren, und meine Frau und ich haben einen Nepali kennengelernt, als wir in Nepal unterwegs waren. Wir haben dann einen Kontakt bekommen. Ich habe ihn dann über Internet löten gelernt und er arbeitet heute für eine Schweizer Firma und konfektioniert Kabel. Und seine Lebensumstände haben sich komplett verändert und er dient heute seinem Volk, wo er herkommt, in der Nähe des Everest-Gebietes ist er aufgewachsen. Dort dient er heute seinem Volk, den verschiedenen Dörfern, wo er herkommt, geht auch in tibetanisches Gebiet mit Freunden und bringt dort das Reich Gottes weiter. Das wussten wir damals nicht, welchen Einfluss diese Arbeit, die er heute hat, auf sein Leben haben würde. Ich bin begeistert davon. Gott macht das. Und er nutzt seine Möglichkeiten nach seinen Fähigkeiten. Du bist als Hoffnungsträger, als Hoffnungsträgerin wichtig. Moment. Weil andere du dazu beiträgst, dass andere Menschen auch in schwierigen Zeiten nicht die Zuversicht verlieren und wenn Gott es schenkt, diese Menschen Anschluss an den Himmel bekommen. Deshalb bist du wichtig. Du bist wichtig, weil du einen positiven Einfluss in deinem Einflussbereich auf deine Mitmenschen ausübst. Ich habe hier Klimaveränderung geschrieben. Ja, wenn wir dann da schon die große Welt da im Blick haben, dann fängt es doch am eigenen Ort an. Genau. So. Irgendwie komme ich da nicht weiter. Weil du Repräsentant und Repräsentantin Gottes oder deines Vaters im Himmel bist. Genau. Vielleicht gehen dir jetzt so die einen und anderen Gedanken durch den Kopf. Gebe uns eine kurze Zeit der Stille, wo wir beten können. Wir können dort, wo wir sind, Einfluss nehmen. Das kann sein, du setzt dich auf eine Bank, wo jemand sitzt, du kommst ins Gespräch mit diesem Menschen. Du kannst ihn fragen, was beschäftigt sie oder dich am meisten? Und dann hörst du einfach mal zu. Und dann kannst du fragen, darf ich noch beten jetzt für dich? Und das wird keiner ablehnen. Und das hat einen Einfluss auf dich und auf diese Person. Das Wahrnehmen, ob es jemandem, wie es jemandem geht am Arbeitsplatz, das Angebot machen zu einem Austausch. Wir haben hier, wie gesagt, das Mandat Gottes vor uns, diese Vocatio Dei, dass Gott dich ausstaffiert hat mit deinen Fähigkeiten und dass er dich gebrauchen will, dort, wo du hingestellt bist, dass du diese Vocatio Dei annimmst. Das wünsche ich mir. Wenn das heute Morgen, wenn es noch nie passiert ist, wenn wir das verstanden haben und das annehmen und unserem Vater im Himmel Danke sagen, dass das eine geistliche Arbeit ist, an der wir stehen, dann haben wir viel verstanden. Ich bete noch mit uns. Und wir nehmen uns eine kurze Zeit der Stille und dann schließe ich mit Gebet ab. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du der Gott der Hoffnung bist. Und das ist das, was wir so sehr immer wieder brauchen. In Zeiten, wo viel geklagt wird, wo Unsicherheit herrscht, wo wir auf hohem Niveau uns beklagen, da brauchen wir dich. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns erfüllt mit allem, was wir brauchen, der uns erfüllt mit Freude, der uns erfüllt mit Frieden, der uns erfüllt mit Hoffnung durch den guten Geist, den du uns gibst. Danke, dass wir in dir unser Sein können und haben, dass darin alles eingeschlossen ist. Ich bete darum, dass du meine Geschwister hier in Geis freisetzt für ihre Arbeit, freisetzt in ihren Gaben, die du ihnen anvertraut hast, dass sie es tun in der Art und Weise, die dich ehrt, dass dein Reich zum Tragen kommt, dass etwas von dieser Hoffnung, von dieser Freude übergeht auf unser Umfeld. Dafür danken wir dir. Danke, dass wir uns von dir her immer wieder füllen lassen dürfen, weil du erfüllst uns. Amen.